Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich melde mich zurück nach einem Tag Daily Pause und begrüße Sie jetzt wieder hellwach aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe unserer Sendung am Mittwoch, dem 26. November 2025. Bitte verzeihen Sie, dass es zum Teil ein bisschen Überschneidungen gibt, wenn ich da von meinen Afghanistan-Erfahrungen berichte, aber ich erhalte eben Feedbacks aus der Schweiz, aus Deutschland. Manchmal kann ich das Ganze nicht mehr so genau auseinanderhalten. Darum lege ich hier Rechenschaft ab. Gestern war ein hochinteressanter, vollgepackter Tag. Deshalb konnte ich auch keine Aufzeichnungen machen. Am Morgen traf ich einen Schweizer afghanischer Herkunft aus alteingesessener Familie, die hier auch mitgewirkt hat an früheren Regierungen. Der Vater meines Gesprächspartners war Verfassungsjurist und hat den Übergang Afghanistans von der absoluten in die konstitutionelle Monarchie gewissermaßen begleitet, wäre zu wenig gesagt, orchestriert vielleicht ein bisschen zu stark, aber er hat ganz stark in diese Richtung lobbyiert und dann eben auch als Absolvent der juristischen Fakultät an der Uni Bern den Verfassungstext ausgearbeitet. Und diese konstitutionelle Monarchie ist ja dann im Laufe der 70er Jahre brutal unter die Räder gekommen und mit ihr dann auch das Land Afghanistan, Fremdbesetzungen, Kriege, Bürgerkriege, Rückeroberungen, dann die Amerikaner, die damit Bombengewalt eingefallen sind und am Schluss dann auch wieder vertrieben wurden. Das ist die Geschichte der letzten 5 Jahrzehnte. Ich habe gerade auf dem Internet ein paar Filme gesehen aus den 70er Jahren. Hippies in Kabul 1972 oder 73. Das sah damals ein bisschen anders aus. Allerdings haben hier auch nur 350.000 Menschen gelebt zu Beginn der 70er Jahre. Jetzt sind es 7 Millionen und die sind angespanntester Lage. Und stellen Sie sich vor, nach 50 Jahren Krieg, das ist also länger als der 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert, das ist länger als der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg zusammen. Das ist eine unglaubliche Kriegsdauer, die da dieses Land hat über sich ergehen lassen müssen. Und das Fürchterliche ist, dass ja nicht die Afghanen diese Kriege angefangen haben, sondern dass diese Kriege ihnen von außen aufgezwungen worden sind. Ich habe gestern im Panjshirtal, im legendären Panjshirtal, wo die Nordallianz den Taliban Widerstand leistete, auch nach dem Tod des legendären Führers Scheich Massoud, der Sohn hat ja dann die Geschäfte übernommen, aber dieses Tal hat bis zuletzt gekämpft und dort ist der Frieden am spätesten eingekehrt. Wir haben uns das gestern angeschaut und dort habe ich mit einem Taliban-Commander Tee getrunken, in dessen Wohnzimmer. An den Wänden hingen Adidas-Taschen und Kalaschnikows, aber eine freundliche Runde, sehr aufgeräumt, gastfreundlich und auch stolz. Und man hat mir gesagt, wir kämpfen für unser Land. Das Land ist das Wichtigste und unser Leben zählt eigentlich nicht. Wir wollen unser Land verteidigen, unsere Frauen, unsere Familien, unsere Heimat. Und wir wollen mit niemandem Krieg, wir wollen mit allen zusammenarbeiten, aber bitte hört auf, da uns sagen zu wollen, was wir zu tun haben oder gar uns das Land wegzunehmen, wie das die Amerikaner versucht haben. 42 Jahre alt ist dieser Mann, 18 Jahre davon hat er im Krieg verbracht, aus Helmand, ein Guerillakämpfer, der in diesen gebirgigen Regionen des Hindukusch, damals eben diese Nordallianz, besiegt hat. Heute ist das Ganze ziemlich befriedet. Ich lebe nicht dort. Ich kann mir hier nur einen oberflächlichen Eindruck in dem Sinn verschaffen, aufgrund meiner rund, etwa 10-tägigen Reise. Aber ich glaube, dieser Eindruck ist nicht wegzudiskutieren. Afghanistan ist ein sicheres Land. Das ist der Regierung gelungen, den Taliban, die bei uns ja auf allen Sanktions- und Boykottlisten stehen. Vielleicht auch deshalb, weil das Bild, das man sich von dieser Regierung macht, nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Ich weiß, das wird jetzt natürlich Widerspruch auslösen. Da werden einige die Hände verwerfen und sagen, ja, aber um Himmels Willen, das ist ja die Regierung, die die Frauen so fürchterlich behandelt und in Burkas einsperrt und so weiter. Und da sage ich einfach, Gemach, Gemach. um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Und ich glaube, mit Blick auf Afghanistan ist die These nicht ganz unberechtigt, wenn ich vermute, dass eben sehr viele, die sich zu Afghanistan äußern, nichts über dieses Land wissen, beziehungsweise gefüttert werden mit Informationen, die immer auch interessegeleitet sein können. Warum bekommen wir in Europa so viele Gräuelmeldungen aus Afghanistan? Ist ja klar, weil das Interesse besteht, so ein Bild herzustellen. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber meinen Sie, die NGOs berichten aus Afghanistan, alles ist wunderbar, Mission erfüllt, wir können abziehen, ihr könnt uns die Budget streichen. Können Sie vergessen. Meinen Sie, Leute aus Afghanistan, die jetzt die Chance haben, in Deutschland zum Beispiel Bürgergeld zu kassieren, das ist nicht der Fehler dieser Afghanen, sondern der Fehler, wenn man so will, der Deutschen, die das hinstellen, wenn die sehen, wir haben hier die Möglichkeit, mit relativ einfachen Mitteln einen Lebensunterhalt zu verdienen, vielleicht damit auch noch Verwandte in Afghanistan zu unterstützen und wir haben hier vielleicht eine bessere Zukunft, ja auch für unsere Töchter im Moment eine aussichtsreichere Zukunft als möglicherweise im etwas komplizierten, jetzt nach 50 Jahren Krieg auch zerstörten und auch seelisch verwüsteten Afghanistan, dass die vielleicht noch nicht unbedingt sagen, ja, es ist bereits wieder sicher und großartig, wir können zurückkehren. Nein, hier gibt es natürlich Interessen. Ich habe mit einem Tourismusunternehmer gesprochen. Er hat mir erzählt, der betreibt Firmen, Geschäfte in der Schweiz, auch in Europa, lebt selber in Istanbul. Und er habe sehr viele Afghanen aus Europa, die Ferien machen in Afghanistan. Und das ist natürlich eine relevante Information, auch mit Blick auf die Asylpolitik, die bei uns betrieben wird. Ich maße mir hier nicht an zu sagen und abschließend zu beurteilen, dass hier alles sicher ist. Und ich will auch keinen Migranten unterstellen, dass sie da einfach abzocken und sozusagen den Leuten etwas vormachen und vorgaukeln. Die Verantwortung liegt immer bei den politischen Handlungs- und eben Verantwortungsträgern. Also nicht die Leute, die kommen, sind an irgendetwas schuld, sondern die, die gewissermaßen die Anreize setzen, dass das eben ein lohnendes Unterfangen ist. Aber die Tatsache, dass hier gereist wird, dass es Ferien gibt, dass da ein Betreiber, ein Tourismusbetreiber, ein florierendes Geschäft unterhalten kann, ist ein Hinweis darauf, dass möglicherweise die apokalyptischen Darstellungen, die wir bei uns lesen können, dass die vielleicht nicht unbedingt in jeder Hinsicht zutreffend sind. Das, was ich hier sehe, jetzt vor allem natürlich Kabul, da war der Schwerpunkt bis jetzt meines Aufenthalts, Kabul ist erstaunlich gut beieinander, wenn man bedenkt, dass da 50 Jahre Krieg geherrscht haben. Natürlich gibt es noch Quartiere, vor allem die Botschaftsquartiere, die Residenzen, die ehemaligen NATO-Aufenthaltsquadrate, die da mitten in der Stadt zu sehen sind, da gibt's riesige Betonmauern, höher als die Berliner Mauer, mit Stacheldraht verhauen und so weiter. Aber die Ausguckposten, die sind tot, die sind verwaist. Es gibt noch Kommandoposten, es gibt in Afghanistan auch noch viele Leute mit Kalaschnikows, aber ich habe mit Afghanen gesprochen, sie haben gesagt, ja, das ist eher, wenn man so will, der Lebensstil, der sich noch hinüber verpflanzt hat. Eigentlich entspricht dieses kriegerische Bild nicht der Wirklichkeit hier in dieser Stadt, die sich erstaunlich, sagen mir einige, sehr gut entwickelt habe, vor allem punkto Sicherheit. Man könne heute wieder ausgehen, man könne das Taxi besteigen, man könne am Abend in der Stadt sich aufhalten, ohne Gefahr zu laufen, entführt, umgebracht, ausgenommen zu werden. Also auch die Kriminalität scheint im Griff zu sein. Die Vertreter der früheren Regierungen leben hier, auch mit gewährleisteter Sicherheit. Zum Beispiel der frühere Präsident Karzai soll sich in Kabul aufhalten. Das sind Facetten, das sind Eindrücke, die man haben kann. Im Panjshir-Tal, dieser bis zuletzt und am längsten umkämpften Konfliktzone, auch dort sieht man eine, ja, Normalität, eine orientalische Normalität auf den Straßen. Ich habe Ihnen Einblicke gewährt in einen Supermarkt der natürlich gehobenen Klasse. Vielen Dank für das sehr positive Feedback, das ich da bekommen habe. Es gab auch ein paar kritische Zuschriften, die gesagt haben, ja, aber ist das repräsentativ? Was sind die Preise? Können sich die normalen Afghanen das leisten? Nein, die können sich das nicht leisten. Sehr viele Leute können da nicht einkaufen, weil der Lebensstandard ist tief. Und Afghanistan hat selber 2, 3, 4 Millionen Menschen, Menschenzuwanderung gehabt, weil man aus dem Iran, aus Pakistan die Afghanen rausgeworfen hat und die müssen jetzt absorbiert werden. Aber die Regierungsvertreter sagen mir, das schaffen wir, wir können das. Es ist auch nicht so, dass die Leute verhungern in Afghanistan. Natürlich haben wir schwierige Bedingungen, selbstverständlich ist das überhaupt nicht einfach. Auch die Isolation der internationalen Gemeinschaft macht uns zu schaffen, aber wir bauen das wieder auf. Und ich habe mit einem Schweizer gesprochen, afghanischer Herkunft, der hier grosse Ländereien betreibt, aus einer alteingesessenen Familie, der im Kanton Solothurn in der Schweiz ist, auch seine Familie, ist verheiratet mit einer Schweizerin, hat 4 Kinder, haben alle studiert. Ich habe mit ihm lange gesprochen, ich werde versuchen, ihn auch noch zu interviewen, dass ich ihn hier im Video präsentieren kann. Ein hochdistinguierter, würdevoller, älterer Herr, ein Sardar, ein Lord, der mir aber gesagt hat, in Afghanistan darfst du deinen Reichtum oder das Wohlhabende nicht an die große Glocke hängen. Das wird nicht akzeptiert. Man muss egalitär sein. Es ist eine egalitäre Gesellschaft. Und ein großes Problem sei in der Vergangenheit gewesen, dass eben die Städte sich vor allem auch unter dem Einfluss des Westens viel zu schnell modernisiert, säkularisiert und verwestlicht hätten. Und das sei in vielen Gebieten des Landes einfach als Affront und Abfall vom Glauben empfunden worden. Und der Glaube, die Religion ist ein ganz wichtiger Kitt. Man könnte das vergleichen vielleicht mit dem Sozialstaat in Deutschland. Der hat ja auch so eine religiöse Bedeutung, könnte man fast sagen. Und wenn Sie am Sozialstaat herumschrauben, Sie sehen es jetzt bei den Rentendiskussionen, dann geht es dann ziemlich schnell, ziemlich rabiat zu und her in der deutschen Innenpolitik. Da kennt man dann keine Zurückhaltung mehr. Und Deutschland ist ein Land, das nun also den Krieg schon doch einige Jahrzehnte hinter sich hat, während in Afghanistan, das ist erst noch ein paar Jahre her, und zwar 50 Jahre Krieg, was eben viel länger ist als das, was wir da in Deutschland und in anderen Ländern in Europa erdauern und aushalten mussten. Also ich plädiere da, das ist meine Grundhaltung sowieso, immer für Verständnis, dass man, bevor man urteilt, sich zuerst mal in den Kontext versetzt. Ich habe natürlich mit unserem Schweizer Gewährsmann auch die ganz brenzlige Frage der Frauenrechte besprochen, und auch da, das wird jetzt vielleicht einige schockieren, ist mir ein maßvolles Bild präsentiert worden. Da habe ich gesagt, er sei ja jetzt seit den 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren immer wieder da gewesen. Und er sehe, dass also der Vorwurf, dass diese Regierung eine gewissermaßen abgründige, aus den Schlünden der Urgeschichte und der Archaik herausgespülte Frauendiskriminierungspolitik betreibe, das sei nicht der Fall. Natürlich sei das eine hochtraditionelle Gesellschaft mit Bräuchen, die auch jetzt für westliche Augen fremd sind, aber diese Taliban-Regierung setze sich sogar für Frauenrechte ein, habe bestimmte Gepflogenheiten und Sitten in den traditionellen Gebieten verboten. Die Bildung, das sei noch eine Herausforderung, tatsächlich, weil die offizielle Schulbildung für Mädchen bis zum 12. Lebensjahr geht, dann ist sie eigentlich beendet. Aber es gäbe die Möglichkeit, hat man mir gesagt, hat er mir auch bestätigt, dass man dann auf privaten Schulen auch studieren könne. Jetzt gibt es da sicher viele Restriktionen, viele Einschränkungen. Ich will das gar nicht mit unserer Brille, wo die jetzt irgendwo Schönfärber ist, sozusagen auf unsere vertrauten Standards verbalisieren. Das wäre der falsche Weg. Ich sammle hier einfach Eindrücke, ich gebe Ihnen wieder, was ich gehört habe. Aber selbst wenn es so ist, dass da nicht alles so läuft, wie wir das gerne hätten da im Westen, wie wir uns vorstellen, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte, da muss man sich trotzdem die Frage stellen, kann das der Grund sein, ein Land komplett zu isolieren, ihm jede wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verweigern und damit natürlich auch die Möglichkeit, über wirtschaftlichen Fortschritt einen kulturellen Fortschritt zu erzielen. Und zwar nicht von außen mit der Brechstange reingehebelt und aufgezwungen, sondern sozusagen in der inneren, im inneren Timing, in der inneren Evolutionsgeschwindigkeit, wie sie eben diese Gesellschaft glaubt, verkraften zu können. Aber das ist natürlich eine Haltung, die in unserer verurteilungssüchtigen Sicht sofort empörte Gegenreaktionen hervorruft. Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf hinzuweisen. Also Afghanistan, ein schillerndes, ein vielschichtiges Land, ein interessantes Land. Ich gebe Ihnen hier ungeskriptet einfach meine aktuell Eindrücke wieder, vergesse natürlich ziemlich viel dabei auch, habe dann die Gelegenheit in der Weltwoche in schriftlicher Form, jetzt zum Beispiel morgen Donnerstag, aber dann auch in einer Woche, hier etwas ausführlicher und vielleicht auch gewichteter, nuancierter Stellung zu nehmen. Für mich auf jeden Fall eine hochinteressante Veranstaltung, eine hochinteressante Reise, die ich hier machen kann, auch mit Begegnungen, die nicht eingeplant waren, die Ministertreffen und so weiter. Die Gouverneurstreffen, jetzt auch im Panjshirtal, die waren natürlich vorher abgemacht, aber es ergeben sich laufend neue Kontakte, auch aus der Schweiz, aus Deutschland bekomme ich Zuschriften von Exilafghanen, von Leuten, die eine Verbindung haben zu diesem Land. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ein letzter und wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste für unsere Zuschauer, das beschäftigt sie, habe ich gesehen in den Reaktionen. Viele haben mir geschrieben beim Anschauen dieses Videos aus dem Supermarkt, aus diesem, ja, für die gehobene Klientel, die meisten Leute kaufen an den Straßenständen ein oder in den Geschäften, die da die Straßen säumen, es sind sehr viele, ein reichhaltiges Angebot. Sie haben auch gesehen, die Straßen sind erstaunlich gut beieinander, die Autos machen keinen Schrottreifen-Eindruck, es mag den einen oder anderen Schrottreifenkarren geben. Die Überlandstraßen sind auch natürlich etwas abenteuerlich nach unseren Standards. Da wird auch ziemlich schnell gefahren, auch wenn es schmal ist. Dann zwischendurch vielleicht wieder etwas holprige Erdwege. Aber das funktioniert. Es gibt eine Infrastruktur. Und eben die Leute verhungern nicht auf den Straßen. Es ist auch nicht so, wenn sie als Westler herumlaufen, dass sie sofort umlagert werden von Bettlern und so weiter. Also das ist nicht der Fall bei allen Schwierigkeiten und allen Misshelligkeiten. Also die Frage stellt sich ja, und die ist auch von Ihnen aufgeworfen worden, können die Migranten, können die Flüchtlinge aus Europa zurückkehren? Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich kann Ihnen nur sagen, dieses Land ist viel sicherer und viel geeinter als jemals in den letzten 50 Jahren. Also das hat mir jeder bestätigt, mit dem ich hier rede, auch mit kritischen Stellen, kritischen Instanzen. Zweitens, die Grundversorgung ist da, das Essen ist da, natürlich Wasserprobleme und so weiter, eine sehr schwierige Ausgangslage, selbstverständlich, man muss das Land wieder aufbauen. Drittens, die Qualität der Regierung, großes Fragezeichen. Viele Negativmeldungen bei uns, selbstverständlich. Wie ist es wirklich? Wie muss man sich das hier vorstellen? Natürlich ein armes Land, aber ich stelle jetzt hier wieder ab auf die Aussagen des Schweizers mit afghanischer Herkunft, dem Sardar, dem würdevollen älteren Herrn, der studiert hat an der Hochschule St. Gallen, dessen Vater eben die Verfassung ausgearbeitet hat für die konstitutionelle Monarchie. Er hat mir mitgegeben, dass das Land, ja, dass hier eine auch Regierung am Werk sei, die tatsächlich mit der Bevölkerung im Dialog stehe und etwas für die Bevölkerung mache. Und nicht einfach ein korrupter Verein wie die letzten Regierungen der letzten 20 Jahre während der amerikanischen Besatzungszeit, die Milliarden an Hilfsgeldern hier einfach irgendwo haben versickern und in den eigenen Taschen verschwinden lassen. Das ist ja das ganz große Problem, dass all diese Entwicklungsmilliarden hier überhaupt nicht in Infrastrukturen, in Spitäler und so weiter investiert wurden, oftmals auch in Schulen, in so Fake-Schulen, Frauenschulen, die dann aber qualitativ gar nicht die Resultate produziert haben, einfach etwas für die Galerie, Window-Dressing sozusagen, um diese Geldflüsse in Gang zu halten. Also auch hier, ich empfehle einfach, nicht alles zu glauben, was da geschrieben wird, sich auch versuchen, anderweitig zu informieren, vielleicht auch mit einem persönlichen Eindruck. Das Bild, das ich bekomme, hochfaszinierend, hochinteressant, viel differenzierter als das, was bei uns mehrheitlich hier verbreitet und geschrieben wird. So, jetzt ist diese Einführung etwas länger geworden, verzeihen Sie, aber es ist einfach wichtig, es beschäftigt mich. Ich komme jetzt aber auf die aktuellen Nachrichten zu sprechen. Passiert ja einiges, jetzt auch an der Kampffront, in der Kampfzone Ukraine, da gab es die Gespräche in Genf. Wir hören, dass es doch weitgehende Übereinstimmung jetzt gäbe zwischen den Amerikanern und den Ukrainern. Der Friedensplan ist etwas abgespeckt worden. Die Europäer rhetorisch halten dagegen, ob sie dann wirklich die die Muskeln auf den Boden bringen, um das Ganze aus dem Gleis zu werfen. Für mich natürlich völlig verrückt, diese Position der EU, vor allem auch Deutschland. Man hat doch ein Interesse, dass die Amerikaner Frieden schließen. Mit der Ukraine, dieser Krieg ist ja verheerend, vor allem für die Ukraine, er ist auch verheerend für Russland, aber vor allem ist er verheerend für Europa. Woher kommt eigentlich dieser Masochismus, dass man sich da selber permanent ins Bein schießen will? Jetzt diskutieren die Russen und die Amerikaner in Abu Dhabi, seit Montag, Dienstag geht es da los in diesem Golf-Emirat. Die Gespräche beziehen sich natürlich auf all diese Punkte. Russland bleibt etwas skeptisch, weil die Russen gewinnen den Krieg, die müssen sich da nicht irgendwo über den Tisch ziehen lassen, sind natürlich sehr, sehr misstrauisch, weil dieser ganze Krieg, und das habe ich ja erläutert, eben auch mit Blick auf Afghanistan, dass hier eben tatsächlich diese Geopolitik auch immer gespielt hat mit Bufferzonen, mit Großmächten, die sich ins Gehege kamen, das gleiche Muster, wie man das in der Ukraine heute beobachtet oder in Venezuela. Das ist die Realpolitik, die nie weg war, aber immer wieder überzuckert wurde mit diesem Schlagrahm der Lügen, der Propaganda und der gutmenschlichen Beteuerungen. Ja, also ein Frieden, der Neutralität garantiert und NATO-Eskalationen verhindert in der Ukraine, ist sicherlich im Interesse Europas und im Interesse einer globalen Stabilität und eines Friedens. Also die Friedensangst, die wir da beobachten in Europa, die ist jenseits. Die Territorialfragen sind natürlich tragisch. Klar, selbstverständlich, welcher Präsident willigt schon ein, dass ihm Teile seines Landes abgezwackt werden? Volles Verständnis, aber Entschuldigung, das muss man sich auch vorher überlegen, bevor man in einen Krieg einsteigt mit Russland. Und die Behauptung, die Russen hätten da einfach alles angefangen, die greift natürlich viel zu kurz. Die ukrainischen Regierungen haben sich ja mit den Amerikanern verbündet. Sie haben ja auf die russischsprachigen Minderheiten im Osten losgefeuert. Sie haben es nicht akzeptiert. Es war eben auch eine Zwängerei vom Westen. Man hat versucht, dieses Land gewaltsam in den Westen rüberzuziehen. Genauso wie man es versucht hat mit Afghanistan. Das geht nicht. Das kitzelt dann wieder Urkräfte und Gegenkräfte hervor. In diesem Fall natürlich auch die geopolitischen Interessen Russlands, die da sträflich missachtet wurden. Also am Schluss sind da alle irgendwo mitschuldig. Und man kann da nicht einfach sagen, die Ukrainer, die Regierung, die Ukraine, die Bevölkerung schon, aber die Regierung, die ist doch hier mit einer irregeleiteten Politik in Erscheinung getreten. Und da sage ich jetzt nicht einfach seit dem 24. Februar 22, sondern das geht dann viel, viel weiter zurück, auch vor die Zeit von Präsident Zelensky. Hoffen wir also, dass diese Pläne jetzt endlich aufgehen und die Leute da in Europa zur Vernunft kommen. USA-Skepsis und mehr Geld für die Verteidigung. Eine neue Körperumfrage zeigt, dass Deutschland sich unter Trump deutlich von den USA abwendet und Frankreich als wichtigsten Partner betrachtet. Die Deutschen sehen die Beziehungen zu den USA zunehmend kritisch, zweifeln an Washingtons Rolle im Ukraine-Krieg und fordern ein selbstbewusstes Auftreten der EU. Gleichzeitig wünschen sie höhere Verteidigungsausgaben, aber weiterhin keine militärische Führungsrolle Deutschland. Ja, eine gewisse Aufrüstung ist richtig, aber bitte nicht aus dem falschen Motiv, nämlich einen Krieg zu führen oder vorzubereiten gegen Russland. Denn das, was man sozusagen im Innersten mit sich herumwälzt, das bekommt man dann meistens eben auch und das wäre das Schlimmste. Wenn diese Umfragen tatsächlich der Realität entsprechen, dann geben sie ziemlich schwierigen Ausgangspositionen Ausdruck, nämlich die EU ist selber in einer schweren Identitätskrise und wenn sich jetzt die Deutschen da an das ranhängen, sozusagen hier Sicherheit und Stabilität finden wollen, dann dürften sie enttäuscht werden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Deutschland seinen Einfluss geltend macht, um die völlig verirrte und meines Erachtens kranke EU wieder auf den richtigen Ort, auf den richtigen Weg zu bringen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche fordert, dass Beschäftigte in Deutschland nach 2031 später in Rente gehen sollen, orientiert an der steigenden Lebenserwartung. Während Wirtschaft und Arbeitgeber dies unterstützen, lehnen SPD und Gewerkschaften eine weitere Anhebung ab und setzen auf freiwillige Übergänge. Eben das ist der religiös überhöhte deutsche Sozialstaat, die Klammer, die das Land zusammenhält, so wie die Religion das Land Afghanistan. Also völlig verschiedene Themen, ähnliche Muster. Eine geplante Rentenkommission soll neue Vorschläge für eine grundlegende Reform ausarbeiten. Ja, Frau Reiche ist eine mutige Frau. So hat auch Kanzler Merz früher gesprochen, aber kaum saß er auf seinem Kanzlersessel, sah es dann in der Wirklichkeit anders aus. Ja, klar, die Wirtschaftsministerin, was will sie bewegen? Was kann sie bewegen? Vermutlich wenig, aber sie kann wenigstens das Richtige sagen. Und da wollen wir auch nichts Kritisches, allzu Kritisches darüber vermelden. Greta Thunberg aus Venedig verbannt. Was ist denn das? Greta Thunberg würde für 48 Stunden aus Venedig verbannt, nachdem sie gemeinsam mit Extinction Rebellen den Canale Grande grellgrün eingefärbt hatte. Das ist auch ein Sakrileg, selbstverständlich. Die Aktion soll auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, stößt jedoch auf Zweifel hinsichtlich möglicher Umweltschäden. Die Behörden verurteilten den Vorfall als Störung des öffentlichen Raums. Greta Thunberg wurde von Anfang an missbraucht, ließ sich auch etwas missbrauchen. Heute sind die Sympathien verflogen. Wäre so eine Aktion auf dem Höhepunkt ihrer Popularität passiert, hätte es einen Aufschrei gegeben. Jetzt interessiert sich die Politik nicht mehr für sie, da sie keine Unterstützung hat. Also dieser Hype, auch eine religiöse Bewegung fast etwas, diese Klimabewegung mit der ganzen Apokalypse, mit dem Weltuntergang, eine säkulare, eine verweltlichte, irgendwie hyperreligiöse Aktivisten-Kinderbewegung, ein ganz interessantes, merkwürdiges Phänomen. Möglicherweise schwächelt der Iran. Die Houthi-Rebellen, unterstützt von Teheran, wenden sich zusehends oder laufen aus dem Ruder, pfeifen nicht mehr tanzen nicht mehr nach der Pfeife des Mullah-Regimes in Teheran. Es gibt Anzeichen, das sagt man übrigens auch hier in Afghanistan, dass dort im Iran die Dinge nicht so gut laufen. Übrigens, Afghanistan steht ja jetzt in einem Krieg mit Pakistan. Das ist auch interessant. Früher hat man immer gesagt, die Taliban seien ferngesteuert aus Pakistan. Jetzt aber sind eben die Afghanen näher mit Indien auf Tuchfühlung, was wiederum die Pakistani verärgert. Die bomben und bombardieren jetzt. Und ich habe mir sagen lassen, dass durch die beherzte Gegenwehr der Regierung gegen Pakistan die Unterstützung der Taliban-Regierung bei der Bevölkerung, auch bei den nicht-pastunischen Bevölkerungsschichten, und die Taliban-Regierung besteht vor allem aus Pashtunen, aber nicht nur, die tragen auch der Vielfalt der Stämme Rechnung, dass da die Zustimmung also sehr, sehr groß sei. Auch da Vorsicht bei schnellen Urteilen. 9,12 Millionen für Superman. Entdeckung wie aus einem Comic. Durch Zufall fanden drei Brüder aus Kalifornien beim Entrümpeln des Nachlasses ihrer verstorbenen Mutter ein Exemplar von Superman Nummer 1. Das Heftchen verstaubt auf dem Dachboden. Ein Volltreffer für über 9,2 Millionen US-Dollar, das Heft aus dem Jahr 1939, eine wahnsinnige Entdeckung, die da gemacht wurde, ein Jackpot auf dem Dachboden, das erste Superman-Heft, als da die Amerikaner auf den Himmel starrten im Comic und sich fragten, was schwirrt denn da blau-rot über das Wolkenfirmament. Superman, seine allerersten Abenteuer, auch eine Figur, die sozusagen seit vielen Jahrzehnten das kollektive Unterbewusstsein sehr vieler Menschen immer wieder magnetisiert und elektrisiert hat. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Heute wieder etwas länger geworden, darum, weil gestern gab's keins. Ich danke Ihnen und werde mich jetzt gleich ans Übermittel machen, dass das Ganze auch rechtzeitig bei Ihnen zu Hause noch eintrifft. Vielen Dank, alles Gute, und heute haben wir einen Tag wieder im Norden vor uns. Wir reisen etwas an die afghanisch-pakistanische Grenze nach Jalalabad, um uns dort auch wirtschaftliche Dinge anzuschauen. Wir schauen uns landwirtschaftliche Ländereien an, aber auch Minen, Rohstoffe, ein grosses Thema hier. Und eben die Afghanen, immer bedacht, Neutralität. Nicht einfach mit den bestehenden Leuten sich zu nahe an irgendeine Macht annähern, sondern das Ganze auch immer etwas auf Äquidistanz halten, eben zum Anfang mit Pakistan, jetzt ist man mit Pakistan auf Distanz gegangen, die Chinesen drängen, die will man auch nicht haben, man ist bereit, mit den Amerikanern wieder zusammenzuarbeiten, neutral vielleicht, wie die Schweiz, auch ein Gebirgsland, das oft kämpfen musste, um seine Unabhängigkeit zu bewahren. Zum Glück haben wir diese Kriege schon seit Jahrhunderten nicht mehr machen müssen. Die Afghanen erheben sich erst aus dem Schutt, aus den Trümmern, aus den Leichenbergen dieser Kriege. Und der Westen hat hier eine, man muss es sagen, auch sehr schmachvolle und auch schändliche Rolle gespielt, was umso mehr dazu beitragen sollte, sich zurückzuhalten. Auch die politischen Entwicklungen, die wir heute in Afghanistan sehen, nicht zuletzt diese Taliban-Bewegung, ist ja irgendwo auch eine Reaktion auf das, was nicht zuletzt unter westlicher Führerschaft diesem Land angetan wurde. Besten Dank, einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Start in den Tag, und bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dankbar, dass Sie in einem Land wohnen, das nicht das durchmachen musste wie Afghanistan.